erste Mal Taufe begegnen, ist der, dass die Menschen mit der frohen Botschaft, mit der guten Nachricht von Gott konfrontiert wurden. Sie haben das gehört. Es wird berichtet, sie wurden in ihrem Herz überführt und haben geglaubt, haben ein Erlebnis gehabt mit dem Heiligen Geist und haben gesagt, boah, und um das festzumachen, will ich mich auch öffentlich taufen lassen. Und da gab es Johannes den Täufer, der hat die Botschaft voraus, der hat das in sich getragen und hat das gepredigt in Ankündigung des Jesus Christus von Nazareth. Und er hat die Menschen getauft, die gläubig wurden an diese Botschaft. Und Christus hat getauft. Und später haben die Jünger getauft. Aber immer nur die Menschen, die gläubig wurden. Bei unserer Tochter hat es, glaube ich, am längsten gedauert. Man hat die Ines sich taufen lassen mit 19, 18. Dann bei Tim. Tim, wie alt warst du? 14. Und der Lenny? 17. Ja, also jeder hatte so seine Zeit. Warum ich das erwähne, ist, wir haben jetzt ein Kind eingesegnet und ich habe den David gesehen, seinen Bruder, ein paar Jahre älter als Gabrian. Aber da stehen noch höchstwahrscheinlich einige Jahre an, bis sie sich selbst entscheiden. Bei unseren Kindern war es auch eines Tages, wir wurden auch mit dem Kleinen, mit unseren Kleinkindern sozusagen, mit den Säuglingen oder mit den Babys, Kleinstkindern auf dem Arm von dem damaligen Pastor, wo wir gläubig zum Glauben fanden. Wir waren ja nicht immer gläubig. Ich war 27, als ich den Herrn sozusagen aufnahm in mein Herz und meine Frau 24. Und als wir Kinder bekamen, ja, dann haben wir die auch einsegnen lassen. Und wie ich letztes Mal schon erwähnt habe, schnipp, schnapp, du zwinkerst zwei, dreimal mit den Augen, schaust zurück und schwupp, sind 35 Jahre vergangen. Der Älteste ist jetzt 35. Und als wir damals die Segnung haben wir gerne entgegengenommen für unsere Kinder, aber das tägliche Leben dann in der Familie, da wird es dann interessant, ob sich unser Glaube, den wir beide erlebt haben, den lebendigen Christus, an den Auferstandenen, ob das auch glaubwürdig wird für unsere Kinder. Und da gab es manche Diskussionen zu Hause und wir haben eine Devise ausgegeben und das war: hier zu Hause dürfen wir alles sagen, alles in diesen vier Wänden, wo wir uns bewegen. Aber in dem Moment, wo wir zur Haustür rausgehen, müssen wir ganz genau aufpassen, was wir sagen. Wir müssen unsere Zunge hüten und wir müssen ganz genau aufpassen, wen wir zum Freund nehmen. Wir müssen sehr wachsam sein. Das sagt sich leicht, wenn man dann selber 10, 12 Stunden draußen unterwegs ist, ist man so vielen Reizen und so vielen Gesprächen, so vielen Situationen ausgesetzt, wo man entscheiden muss, wo man Dinge sagt. Und ich bin fast täglich heimgekommen, auch heute noch, wo man sich sagt, ah, hätte ich das bloß besser nicht gesagt und hätte ich da vielleicht noch jenes hinzugefügt. Aber bei mir ist eher das Problem, nichts zu sagen und zu schweigen, mich zurückzuhalten. Und dann, aber hast du mal was ausgesprochen? Und es ist draußen, du kriegst das nie wieder zurück. Und hier ist es so wunderbar. Und da haben wir als Familie, und das ist das, was du als Verantwortung hast, als sozusagen als Haupt der Familie, wie es das biblische Muster ist. Aber Haupt der Familie heißt ja nicht, dass der Mann die Frau rumkommandiert. Wir sagen dann immer gerne bei den Hochzeiten, der Mann ist aus deiner Rippe gemacht, nicht aus deiner Zehe. Die Frau steht neben dir. Und interessanterweise heißt es im Hebräischen auch, die Frau heißt eigentlich Männin, also Mann und Männin. Im Englischen sieht man das besser, Man und Woman. Das heißt, wir sind im Wesen völlig verschieden, aber wir sind auch die Frauen sind nach dem Ebenbild Gottes gemacht. Aber der Mann hat nun mal in bestimmten Dingen die Gesamtverantwortung und es liegt an ihm, das Klima zu Hause zu schaffen. Ist es ein Klima aus Druck, die Kinder gezwungen werden, wo die Frau gezwungen wird, oder ist es eine Mischung aus, naja, aus Autorität, wir müssen bestimmten Regeln folgen, aber wir haben auch bestimmte Freiheiten. Und dieses Maß zu finden, das Richtige, Volker, das ist deine Verantwortung und das ist Serenas Verantwortung, das ist die Verantwortung von jedem Elternteil. Und da gibt es unterschiedliche Wege. Wir haben auch, als die Kinder heranwuchsen, je älter sie wurden, desto anspruchsvoller wurden dann die Gespräche zu Hause. Dann gibt es dann auch Diskussionen über die Wahrheit, über welche Wahrheit, was ist die Wahrheit, über das Leben. Und hier gibt es einen Satz, den ich heute meiner Predigt voranstellen möchte, der berühmte und bekannte Ausspruch von Jesus zu seinen Jüngern. Aus Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6, dort heißt es: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich wiederhole das nochmal. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ausrufezeichen. Ich möchte kurz beten. Himmlischer Vater, danke für dein Wort. Danke, Heiliger Geist, dass du uns dein Wort aufschließt. Und danke, Vater, dass du uns in deine Arme aufgenommen hast durch deinen Sohn. Danke, Herr, dass ich gläubig werden durfte. Danke für diesen Gnadenakt in meinem Leben. Und ich bete, dass du uns das Wort und die Botschaft aufschließt in Jesu wunderbaren Namen. Amen. Dieses Wort ist bekannt und so berühmt und dennoch, sagen wir, verglichen mit der Weltbevölkerung, ich glaube, es sind knapp mehr Christen als Moslems, Buddhisten und Anhänger von Konfuzius und Hinduismus und anderen Religionen, aber es sind immer noch weltweit, sonst immer noch in der Mehrzahl Christen sein, alle Denominationen zusammengenommen, die glauben, dass Jesus Christus tatsächlich der Weg ist zum Vater, das Leben, die Wahrheit. Und alle anderen streiten sich oder sagen und proklamieren, nee, unsere Art und Weise ist es, das Richtige zu glauben. Und unser Weg ist der Weg, der zum Heil führt. Buddhas letzte Worte sollen zum Beispiel gewesen sein, ich habe es nicht geschafft. Es langt nicht. Die letzten Worte von Christus waren, es ist vollbracht. Und warum all das, diese Diskussion, warum Kirchen, evangelische und katholische, warum das? Irgendwo, ich habe ja auch selber lang genug, 27 Jahre, wenn ich mich zurückerinnere, auch ohne Gott gelebt. Ich habe mir gedacht, na, irgendwo gibt es schon irgend so eine Intelligenz, die so alles zusammenhält. Heute weiß ich, bin seit weit über 30 Jahren gläubig. Wow, das ist, je tiefer man da eintaucht, desto weniger kann man Gott ausklammern. Man bekommt so richtig das Verständnis für dieses riesige Universum und die Schöpfung, die einen umgibt, wenn man diese kleine Erde sieht und wie perfekt die ganzen Gesetzmäßigkeiten zusammengefasst hier wirksam werden, dass wir hier leben können, dass wir Sauerstoff haben, dass wir auch mal schwitzen dürfen, wenn es heiß ist oder all das, was möglich ist auf diesem Planeten, dass wir leben können, da kann es nur einen Gott geben, einen Schöpfer, der das gemacht hat. Aber das war auch nicht selbstverständlich in meinem Leben, nicht immer, lange nicht, 27 Jahre. Also was hat mich dazu geführt, was führt uns denn dahin? Und uns hat die Situation dahin geführt, dass wir in unserem Leben, wir haben beide damals schon einen guten Job gehabt in jungen Jahren und beide gut verdient, wir waren irgendwo so übersättigt, haben gesagt, ist das alles, dann irgendwann hüpfen wir in die Kiste, soll das jetzt die nächsten 30 Jahre so weitergehen? Und dann, das war's dann, nein, und wir kamen an eine Frau, die hat uns von Christus erzählt, dem Auferstandenen. Und das hielt ich am Anfang noch für eine, bin sie ja immer noch Geschäftsmann. Also heute den allermeisten von Christus, der Auferstandenen, dann schauen sie dich an, schmunzeln und lächeln. Obwohl es auch gibt, ich saß neulich bei einem Geschäftsmann, einer der Vorstände der Sparkasse Nürnberg, hier ist ja ein gläubiger Mann. Und ich hatte bei ihm einen Termin, wir haben uns unterhalten. Es ist schön, sich mit einem gläubigen Menschen zu unterhalten, aber es heißt doch nicht, dass man immer einer Meinung ist. Beispiel über das Börsengeschehen und so weiter. Aber es gibt genügend gläubige Menschen, aber die outen sich auch nicht unbedingt über ihren Glauben. Aber ich war damals ja so abgeholt worden von einer Frau, die den Glauben mit sich rumtrug. Und als ich dann später, als wir Kinder bekamen und wir die Verantwortung erkannt haben, was es bedeutet, Kinder großzuziehen, was es bedeutet, ja, ein Familienleben so zu leben, dass die Kinder es nicht rebellieren, dass die Kinder nicht drogensüchtig werden, dass die Kinder nicht kriminell werden. Zusammengefasst, wir haben schon öfter gesagt, müssen wir sagen, wir können Gott dankbar sein für seine Gnade in unserem Leben. Wir haben andere Eltern gesehen, die haben auch das Gute und Beste gegeben. Ich erinnere mich an eine Industriellenfamilie aus Schorndorf, 4 Kinder. Eins gerade wie das andere und ich glaube das fünfte oder andere, 3 Kinder, 1 gerade und 1 ist in drogengesüchtig geworden. Und die Eltern haben alles aufgewandt, um dieses eine Kind zum Herrn zu führen. Und irgendwann hat es vor der Tür geklingelt und dann stand die Polizei da und der war in einen Verkehrsunfall verwickelt, war umgekommen darin, der Sohn. Da war knapp 19, wenn ich mich richtig erinnere, und war verbrannt. Schreckliche Nachricht. Und die 19 Jahre, sicherlich mindestens 15 Jahre oder vielleicht sicherlich 10 Jahre mindestens davon, hat die Mutter insbesondere Vorträge gehalten in den Schulen, um die Menschen, die Jungen davor abzuhalten, mit Drogen Kontakt zu bekommen und so weiter. Das Familienleben ist nicht einfach. Und Aber ein Punkt, der ist ganz, ganz wichtig, über den ich heute sprechen möchte, wenn ich rede, wie ist es, dass man in einer Familie Frieden hält oder eine Atmosphäre schafft, die ja, Freiheit und Regeln gleichzeitig miteinander vereint, das ist der Punkt Vergebung und Versöhnung. Deswegen möchte ich das heute auch als Titel über in meine Predigt stellen, Versöhnung und Vergebung. Und das ist genau das, was passiert ist, was ich erlebt habe in meinem persönlichen Leben, als ich mein Leben angeschaut habe mit 27 Jahren und gesagt habe, boah, also dann brauche ich irgendwo schon Vergebung für das, was ich da gemacht habe. Wir hatten damals ja einen Pastor eingeladen, die meisten wissen das, und dem wollten wir eigentlich erzählen, dass es völlig unmodern ist, an Christus zu glauben. Und als er unser Wohnzimmer verlassen hat, haben wir beide zusammen gebetet und haben Christus in unser Leben hineingelassen. Haben gesagt, okay, wenn du auferstanden bist, ich kann mich noch gut erinnern, tja, dann ja, zeig dich in meinem Leben. Ja, dann will ich dich erleben. Ich habe ihn leibhaftig bis heute noch nicht gesehen, nach über 35 Jahren gläubig sein. Aber ich sage euch eins, ich weiß, dass er lebt. Und ich weiß, dass es ihn gibt. Und Schlüssel war Vergebung und Versöhnung. Ich habe erkannt in jenem Moment, bevor ich das Gebet gesprochen habe, ja, hier ist jemand, der macht mich frei von dem, was mich gequält hat in meinen Gedanken, was mich gequält hat in meinen Erinnerungen, was mich zwanghaft dazu geführt hat, Dinge zu tun, die ich nicht wollte, die ich dann manchmal aber doch gemacht habe, die ich gesagt habe und besser nicht gesagt hätte. Das, ich meine, da übe ich ja heute noch. Uschi nickt so. Aber es ist besser geworden. Aber ein Erlöser braucht ja nur jemand, der feststellt, er ist gebunden. Sonst brauche ich keinen, der mich losmacht. Ich habe festgestellt, ich brauche einen Erlöser. Meine Frau damals auch. Und als wir dann Kinder bekamen, da wurde es dann interessant. Erstmals in unserer Ehe, das Wort Vergebung und Versöhnung. Du kannst eine Ehe, so wie wir mit über 40 Jahren, die kann nur dann Bestand haben, wenn du in den kritischen Punkten dich zurücknimmst, Mann oder Frau, oder Mann und Frau, und sagst, Entschuldigung, es tut mir leid, vergib mir. Und eigentlich hat es oft damit zu tun, vermeintliche Rechte, Rechthabereien, Standpunkte, wo ich meine, da habe ich Recht, aufzugeben, um des lieben Friedens willen. Und zu sagen, okay, es tut mir leid, ich will jetzt da nicht weiter nachbohren und mich verteidigen oder mich rechtfertigen, aber das ist ein Prozess. Heute geht es die Versöhnung und die Vergebung schneller zwischen uns. Aber wir haben jahrzehntelang geübt und hart trainiert. Und wenn du Kinder hast, musst du das auch mit deinen Kindern üben und trainieren, Volker und Serena, da kommt ihr nicht drum rum. Und ich war manches Mal am Bett meines jetzt ältesten Sohnes, der damals auch schon des Ältesten gesessen, der hat mich damals schon beeindruckt mit seinen 14, 15 Jahren, manchmal mit seiner Weisheit, und habe gesagt, vergib mir, vergib Papa, da habe ich falsch gelegen. Ich habe da was Falsches zu dir, ich habe dich ungerecht behandelt. Aber ich glaube, heute weiß ich, das war damals mit der Schlüssel, warum unser Sohn auch dem Herrn nachfolgt. Das Evangelium verkündigt heute in Belfast, in Nordirland, als Deutscher, und das Motiv für ihn war, die Wunden derer, die dort durch die abgeworfenen Bomben deutscher Flieger verwundet wurden und zerstört wurden, und die Familien, die dort tiefe Wunden dadurch bekommen haben, einfach zu versöhnen, auch mit dem Deutschen, aber nicht nur, sondern durch das Evangelium in erster Linie mit Jesus Christus. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, er sagt nicht, ich bin ein Weg. Er sagt, ich bin der Weg. Darf ich heute sagen, nach so vielen Jahren, ja, recht hat er. Es gibt nur diesen einen Weg. Und warum? Wir wissen alle aus der Schöpfungsgeschichte, aus dem Schöpfungsbericht übrigens, es ist keine Schöpfungstheorie, es nennt sich Schöpfungsbericht. Aus diesem Bericht wissen wir, dass es zu einem Sündenfall kam, wo das Verhältnis, wie Curtis kürzlich darüber gepredigt hat, so wunderbar, das Verhältnis war plötzlich gestört zwischen dem Menschen, dem Geschöpf und seinem Schöpfer. Und Gott, die Beziehung, die innig war, zwischen diesen beiden, war plötzlich nicht nur belastet, sie war zerstört, sie war getrennt. Der nächste Punkt war, die Beziehung auch zwischen Adam und Eva war gestört und getrennt. Der Moment der Überführung, dessen, dass sie was falsch gemacht haben, kam und Gott sie zur Rede gestellt hat. Wisst ihr noch, was der Mann gesagt hat? Als Gott sagt, Adam, wo bist du? war die erste Frage übrigens, die Gott dem Menschen stellte. Adam, wo bist du? Wo war er? Er hat sich versteckt aus Scham. Und als er überführt wurde von dem, dass er etwas Verbotenes getan hatte, nämlich die Frucht genommen hatte, reingebissen hatte, sagt Adam was? Die Frau, die du mir gegeben hast. Ja, also wollen wir mal hier, der hätte wahrscheinlich, die Frau, die du mir gegeben hast, wird es berichtet. Das heißt, wie reagiert der Überführte? Zunächst mal mit einer Schuldzuweisung an Gott. Und ich sage euch, dieses Muster, dieses du hast doch, wie oft habe ich das in unserer eigenen Ehe und auch im Familienleben erlebt, wenn Diskussionen heftiger wurden, wenn es Streit gab zwischen unter uns, zwischen wem auch immer, dann kam immer diese Rechtfertigungsschiene. Immer. Du hast doch. Ja. Und da ein Muster zu entwickeln oder die Verantwortung, Volker, da ein ausgleichend hineinzuwirken und zu sagen, Moment, lasst uns, du kannst das ja ganz gut, also jedenfalls im Umgang mit mir und mit den Geschwistern. Weiß nicht, deine Frau, ich sehe sie nicht, die ist wahrscheinlich bei den Kleinen, die ist oben. Die kann das noch besser. Ich weiß, ihr habt unterschiedliche Temperamente, auch ähnlich wie wir. Das sind die Temperamente jetzt anders zusammengesetzt, aber ich könnte mir vorstellen, das ist manchmal sicherlich erforderlich, dass du dann so rein. Ich war nicht der, Moment, lasst uns doch mal in Ruhe. Das war dann eher die Bärbel oder mit Tränen, wenn sie verzweifelt waren, einfach geweint hat und sagt, lass mich doch mal ausreden. Lass mich doch mal zu Wort kommen. Oder die Kinder verzweifelt waren. Lenny hat mich dann öfter mal auf den Topf gesetzt, unser Ältester, und hat gesagt, Papa, jetzt hör mal zu und schrei uns nicht so an. Ich sage, ich schrei doch gar nicht, red laut. Ihr habt noch nicht erlebt, das sind diese ganzen täglichen Dinge, wie sie passieren. Aber wie kommt man raus aus diesem Dilemma, wenn man in einer Situation ist, wo der Haussegen schief hängt? Der Schlüssel ist nur Vergebung und dann auch die Versöhnung. Und die Versöhnung ist viel weitreichender als die Vergebung. Und Jesus Christus hat uns das Angebot in diese Schöpfung gebracht, dass er uns sagt, oder dass das Wort Gottes uns sagt, dass wir nicht nur Vergebung haben durch Christus mit dem Vater, sondern auch Versöhnung. Und dadurch wird zwar das Getane, was wir möglicherweise durch falsche Entscheidungen ausgelöst haben, im Leben von Menschen, im eigenen Leben, nicht ungeschehen gemacht, aber wie Curtis neulich so schön gepredigt hat, es gibt uns die Kraft, unser Glaube an Christus und durch den Heiligen Geist, der seit Pfingsten in jedem Gläubigen wohnt, das zu tragen und durchzugehen. Hier sind ein paar Schriftstellen, die möchte ich euch nicht vorenthalten, es sind nur vier. Ich lese euch ganz schnell vor, da wird es so schön zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, die ist ganz dicht am Urtext dran, also am Griechischen. Römer 5, Vers 10 heißt es, denn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Christus spielt also eine ganz entscheidende Rolle. Warum, komme ich später gleich nochmal ganz kurz drauf. 2. Korinther 5, Vers 18. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Das ist auch ganz wichtig. Ich musste lernen, und das können wahrscheinlich die lang erprobten Väter, Familienväter und Ehemänner sagen, die hier unter uns sind, man muss auch mit sich selbst ins Reine kommen, was Schuld betrifft. Man muss sich selbst vergeben können. Und man muss sich auch mit sich selbst versöhnen, wenn man falsche Dinge getan oder gesagt hat. Um Schuld los und frei von Schuld zu werden. Und das geht am besten und hundertprozentig garantiert durch den Heiligen Geist in der Gemeinschaft mit dem auferstandenen Christus. Denn das möchte ich hier kurz einfügen. Jesus Christus ist die einzige Figur, einzige Person, der einzige Mensch aus allen anderen Religionen, der auferstanden ist vom Tod und der gesagt hat, ich bin gekommen, um euch zu versöhnen mit dem Vater. Alle anderen sagen, glaubt an mich oder wie Buddha, macht es so wie ich, okay, und dann schauen wir mal, ob ihr dann eventuell in diese Erkenntnisstufe kommt. nach die ihr euch sehnt. Das sind alles eigene Anstrengungen. In allen Religionen wird man durch eigene Anstrengungen dahin geführt, möglicherweise eine Stufe zu erreichen, wo man von bestimmten Dingen frei wird. Anders im christlichen Glauben. Dort kommt der lebendige Gott zu uns durch seinen Sohn und sagt, hey, du brauchst nur an mich zu glauben, dass ich der bin, von dem gesagt wird, dass ich er bin, den der Vater gesandt hat, der Schöpfer. Tja, und dann den Rest macht der Heilige Geist, füge ich hinzu. Und dann wirst du erkennen, dann kriegst du den Frieden in dein Leben, den du brauchst. Und vor allen Dingen die Vergebung. Im 2. Korinther 5, Vers 19 heißt es, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Das schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Er kündigt das an, was er später dann auch gepredigt hat. Gott versöhnte die Welt durch Christus und in Christus. Was für ein enormer Akt. Wir brauchen nicht selbst uns versöhnen oder irgendwelche Anstrengungen uns ausdenken, um uns mit Gott zu versöhnen. Er tut es durch Christus, durch das, was Christus getan hat. Wir brauchen es nur zu glauben. Ich weiß nicht, wird der Monatsflyer heute schon ausgegeben für August und September? Dort habe ich über Johannes Kapitel 6, Vers 28 und 29 geschrieben. Da geht es genau darum, ja, wie kann ich es denn machen, dass ich Gottes Willen erkenne für mein Leben und auch seine Werke tue. Und auch wieder hier der Schlüssel, nur das Glauben, was Jesus Christus sagt. Das Glauben. Den Heiligen Geist ranlassen, es mir zu erklären in der stillen Zeit, für die Sonntag, ja, der geschaffen wurde, der Sonntag, dass wir uns die Zeit nehmen und nachdenken über sein Wort und seinen Dienst und über unser Leben. Kolosser 1, Vers 22, dort heißt es, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, hat er nun aber versöhnt, er hat versöhnt. Und das ist das Wunderbare und das Entscheidende an der christlichen Botschaft, überhaupt an der christlichen Religion, wobei eigentlich hat er gar keine Religion neu gestiftet, Christus. Er hat die ganze Zeit von einem Königreich geredet, von einer Regierungsform, die im Himmel ist, wie wir im Vater unser beten, dass sie so wie im Himmel ist, auch auf Erden kommt. Er bittet uns, als Könige zu regieren, Einfluss zu nehmen in dieser Welt, dass sein Wille geschieht. Und Vergebung und Versöhnung ist der entscheidende Schlüssel. Auch dann im Familienleben nicht nur den Glauben zu vermitteln, sondern den Kindern insbesondere eine Atmosphäre zu schaffen, wo sie das glauben, was wir sagen. Das Schlimmste wäre für mich gewesen, wenn die Kinder gesagt hätten, also Papa, du redest so und tun tust du so. Ich habe das nie gehört, Gott sei Dank. Ich habe immer so geredet und habe gesagt, das glaube ich so. Und Lenny war ja da ganz schlauer in den Diskussionen. Und ich bin dankbar, auch hier für diese Gnade, dass Gott mir eine Frau gegeben hat, die da oft rein ist in die Diskussionen und das ausgeglichen hat. Und es zur Vergebung und zur Versöhnung kam. Denn die ist für mich der Schlüssel. Wenn ich heute durch Betriebe schaue oder in Betrieben dort, wo ich zuletzt gearbeitet habe, Vergebung oder sich entschuldigen, Versöhnung, ich glaube, vieles bleibt auf der Strecke, weil genau das nicht passiert. Jeder hat so seinen Weg vor sich, jeder hat eine Vorstellung von seiner Wahrheit und jeder meint, er findet den Weg zu Gott, wenn überhaupt, und vielleicht braucht er Gott gar nicht. Und es gibt nur einen Weg. Christus sagt, ich bin der Weg, nicht ein Weg. Es mag viele Wege nach Rom geben und nach Nürnberg und nach Fürth, aber es gibt nur einen Weg zum Vater und der ist durch Christus. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Und wenn er das sagt, dass er die Wahrheit ist, dann ist er die Wahrheit, nicht eine Wahrheit. Ich las gestern eine interessante Definition von einem deutschen Philosophen namens Spieß, Dr. Spieß, der sagte, im Lateinischen heißt Glauben Credere. Und Credere ist eigentlich ein zusammengesetztes Wort aus Cor, Herz, Und dare, geben. Das Herz geben. Also glauben nicht nur, naja, jetzt, ich glaube das, ich nehme das mal an, sondern mit dem Herzen dabei sein. Im Griechischen heißt das in unserem Urtext Pistis, Vertrauen. Also glauben nicht nur, naja, okay, ich hack das mal ab mit meinem Verstand, sondern im Herzen glauben und tief vertrauen, dass Christus der Weg ist, dass er die Wahrheit ist und dass er das Leben ist. Nur das befähigt uns dazu, auch durch die Schattenseiten des Lebens zu gehen und die zu akzeptieren. Denn das Leben ist ja nicht nur, wir haben zwar in der Regel hier fröhliche Lieder, aber es war heute auch was Nachdenkliches dabei, wenn man es genau liest, aber in der Regel so diese fröhlichen Lieder. Aber das Leben ist ja nicht nur fröhlich, das Leben ist ja nicht nur Sonnenschein. Das Leben bereitet ja Dinge, die sind zum Teil auch katastrophal, wenn wir nur brauchen, nur die Nachrichten anzuschauen. Es gibt Kriegsschauplätze. Und da sind wir als Christen nicht selten angegriffen. Die neueste Philosophie sozusagen ist ja die, dass es namhafte Männer und Frauen gibt, auch aus Politik, die sagen, lasst uns alle Religionen abschaffen, denn die Religionen, alle, auch das Christentum, sind dafür verantwortlich, dass es Kriege gibt. Schaffen wir die Religionen ab, gibt es keine Kriege mehr. Das sind ernstzunehmende Stimmen, gibt es dazu in allen Nationen, die das fordern. Die übersehen dabei, dass die Kriege ja nicht die Religion machen, sondern die Menschen. Zwar, sie bedienen sich des Namens, aber es ist im Grunde nur, da wird missbraucht, um die eigenen Ziele und das eigene Ego umzusetzen, aber mit Gottes Willen hat das nichts zu tun. Er brachte Jesus Christus als seinen Sohn in diese Welt, um die Welt frei zu machen von ihrer Trennung von Gott, um sie wiederherzustellen in ein Verhältnis mit Gott, dem Vater, dass sie direkten Zugang zu ihm haben, mit ihm sprechen können und ihn und seine Kraftwirkung, seine Offenbarung in das persönliche Leben jedes Einzelnen hineinwirken lassen. Mir ist das passiert. Ich kann davon, die allermeisten, die hier sind, die ich kenne, die können das bezeugen für ihr Leben. Ja, Gott kam in mein Leben und er hat mich verändert, er hat Umstände verändert. Und manchmal dauert's, aber manchmal geht's schnell, dass Gott eingreift. Aber die größte und die stärkste Kraft, die wir hier in der Welt haben, ist die Kraft der Liebe und der Versöhnung und Vergebung. Und ich sage das deswegen heute so oft, weil ich einfach bitten möchte, dass Vergebung und Versöhnung dort stattfindet, wo vielleicht heute der eine oder andere hierher gekommen ist mit etwas in seinem Herzen, wo er einen anderen anklagt, möglich vielleicht seine Frau, seinen Freund, wen auch immer. Ich habe hier eine Geschichte mitgebracht. Ein korrupter Cop inhaftierte einen Unschuldigen. Ich möchte es euch ganz kurz zeugnishaft vorlesen, bevor ich dann zum Schluss komme, wie stark Vergebung und Versöhnung ist. Dort heißt es, Andrew Collins war ein korrupter Polizist in Benton Harbor in Michigan. Also es passiert mal wieder in Amerika, Gott sei Dank nicht hier in Deutschland, ne? Also... Er ließ es so aussehen, als wäre Jamil McGee im Besitz von Kokain und so landete dieser fälschlicherweise hinter Gittern, was sein Leben natürlich auf den Kopf stellte. Während er für ein Verbrechen, das er nie begangen hatte, jahrelang in Haft saß, verlor Collins seinen Job, also der Polizist, und musste selbst in den Knast, weil er Polizeiberichte gefälscht hatte. McGee hoffte, dass er schnell wieder heimgehen könnte, doch das geschah nicht. Er wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt. Das war der Herr Horror, insbesondere da er wusste, dass er nichts Falsches getan hatte. Ich hatte keine Kontrolle darüber und konnte das nicht verstehen. Ich fragte mich, wie das hatte passieren können. Inmitten der Verzweiflung hörte er von Jesus Christus und kam im Gefängnis zum Glauben. Auch Collins, der Polizist, fand im Gefängnis zum Glauben an Jesus. 2010 durfte er das Gefängnis verlassen, ein Jahr nachdem McGee freigelassen worden war. Eines Tages stand McGee vor ihm, schüttelte seine Hand und fragte, erinnerst du dich an mich? Die beiden Männer sprachen über das Vergangene. Nicht nur Vergebung wurde ausgesprochen, die beiden wurden sogar Freunde und mit ihrer erstaunlichen Geschichte reisen die beiden mittlerweile durch das Land. Ihr Erleben macht anderen Menschen Mut, die mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben oder nicht vergeben können. Wir hoffen, dass die Menschen einen größeren Sinn von Vergebung erfahren, nicht nur für andere, sondern auch für sich selbst. Eine schöne Geschichte, die uns das Leben schreibt, die täglich möglicherweise passiert. Ich hoffe nicht allzu oft, 10 Jahre im Gefängnis zu sitzen, ist keine Freude, noch dazu für etwas, was man nicht getan hat. Aber Christus wurde genau dafür, hat genau das getan. Er hat die Strafe bekommen eines Schwerverbrechers, obwohl er gar kein Schwerverbrechen vergangen hat. Die Bibel sagt sogar über ihn, er war unsträflich, hatte nicht eine kleinste Sünde und bekam die Strafe eines Schwerstverbrechers. Und er war völlig unschuldig und er wurde als Stellvertreter für die gesamte Menschheit, für all diejenigen, die an ihn glauben, zum Erlöser und Erretter und hat den Weg freigemacht zum Vater. Und das ist wunderbar und deswegen kann er mit Fug und Recht sagen, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und das Leben, ihr Lieben, das wird dann interessant, wenn man den auferstandenen Christus in seine Familie einlädt, wenn man es den Kindern beibringt. Weniger durch Regularien, Grenzen müssen schon auch sein und Gesetze, aber mehr durch Ratschlag und vor allen Dingen durch ein Vorbild. Ein väterliches Vorbild, das durch auch in aller Strenge, aber mehr, ich möchte mehr sagen, in aller Konsequenz, oftmals ist es die Konsequenz, die die Stärke ist, in aller Konsequenz aber auch die Liebe zu den Kindern bringt. Und Respekt. Wir müssen unsere Kinder respektieren. Das möchte ich dir auch zurufen. Lieber Volker, hast eine Menge jetzt zu tun, die nächsten 30 Jahre. Ja, nur zumindest die nächsten 20, vielleicht 24, 25, wenn sie noch studieren. Einiges. Aber du hast breite Schultern. Bist auch so, denke ich, ganz gut beieinander körperlich. Also ich denke, du solltest es schaffen. Ja. Preis dem Herrn. Ich habe es ja auch geschafft. Meine gewisse Grundkonstitution braucht man. Bei 3 Kindern. Übrigens, das ist prophetisch. Also das werden wir noch einiges möglicherweise zu erwarten haben. Oder, Volker? Na gut, wollen wir nicht zu tief gehen. Eins nach dem anderen. Preis dem Herrn. Ja. Ihr Lieben, das ist entscheidend, Vergebung, Versöhnung, so wie die beiden sich nicht nur vergeben haben. Wisst ihr, vielleicht noch ein letzter Gedanke zum Thema Versöhnung. Ganz wichtig ist, und das ist, habe ich kürzlich, ist mir das selber so groß geworden in einem Gespräch mit Curtis. Es gehört auch Trauer. Also gerade wenn man schwierige Sachen und wenn man schwierige Zeiten erlebt, gerade Kriegsflüchtlinge, die ja zum großen Teil, möchte sagen, allermeist traumatisiert zu uns kommen. Sie kommen jetzt in unser Land und so ziemlich jeder dürfte traumatisiert sein. Schwerst oder mehrfach traumatisiert, ihr Lieben. Und da ist wichtig, dass wir diesen Menschen, dass wir sie nicht nur überziehen jetzt mit Regeln von was den Christus betrifft und der christliche Glaube, sondern es muss auch, und das haben wir völlig verlernt, das können es eigentlich besser aus den Kulturen, wo sie herkommen, als wir. Das ist, sich die Zeit zu geben zur Trauer. Wirklich zu trauern. Selbst Naturvölker haben diese Zeit zu trauern. Da sagt der Häuptling, wenn eine Frau ihren Mann verliert, so du gehst jetzt erstmal in Trauer und erst wenn ich dich widerrufe, wenn ich sage, es ist vorbei, dann bist du frei von dieser Trauerzeit. Und dann hat sie Zeit, den Schmerz über das Verlorene wirklich zu verarbeiten. Bei uns ist das gar nicht drin, in unserer Kultur. Du siehst Tränen am Grab und wenn du dann jemanden mal siehst und ihn mal wieder fragst, und du, in der Regel kommt man schnell wieder in den Rhythmus des Lebens. Man fängt an, in die Arbeit zu gehen, man lenkt sich ab, sagt man hier. Aber so wie ich jetzt das zum Beispiel erlebe durch den Tod meines Vaters, mich fliegen Gedanken an und mir wurde nun empfohlen, wann immer so ein Gedanke kommt, wo ich diese Trauer empfinde über die Art und Weise, wie er gegangen ist und was er mir hinterlassen hat sozusagen, einfach dann auch die Zeit zu geben und zu trauern. Schmerz durchzugehen. Und das ist der letzte Rat, den ich dir mitgeben möchte. Und all denjenigen stellvertretend, die hier sind als Väter und die Kinder haben. Wenn irgendetwas Schmerzhaftes ist, schalte das nicht ab, wie so nach dem Motto, so jetzt, Jesus lebt und das wird schon wieder gut. Ja, das ist schon richtig, aber mach das nicht zu schnell. Gib Zeit, Schmerz wirklich zu verdauen. Gibt der Trauer Raum in eurem Leben und in euren Herzen. Und damit möchte ich schließen, ihr Lieben. Ich möchte das Ganze abschließen heute mit einem Gebet und würde euch bitten, dass wir, was wir auch ab und zu mal machen, dass wir uns erheben von unseren Plätzen. Und bevor ich euch entlasse in diese Woche und in die Hitze, möchte ich zusammen, dass wir das Vaterunser beten. Frau, kommst du zu mir, mein Schatz? Lass uns beten. Das Vaterunser. Und wenn wir das Vaterunser beten, dass wir es wirklich so tun, auch in dem Glauben, dass wir es mit Glauben verbinden, dass die Worte von Christus sind, sie sind es. Er hat es gebetet und er hat es den Jüngern gesagt auf die Frage, ja, wie sollen wir denn beten und was denn alles? Dann hat er gesagt, betet das. Und das gilt deswegen als das sogenannte Mustergebet. Es ist alles drin in diesem Gebet. Und wenn ihr das betet, dass ihr dran denkt und es aufnehmt in euer Herz, dass Christus es selber spricht und dass ihr die Veränderung, die damit einhergeht, auch glaubt und annehmt in euer Herz. Und dass ihr die Kraft bekommt, auch durch diese Woche zu gehen, egal was kommt. Und das feste Vertrauen habt, Christus ist mit mir, Christus ist mit uns. Halleluja. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Königreich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Königreich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.